Die Bayern letztlich souverän wie eigentlich erwartet. Musiala trifft auch wieder. Also alles wie von vielen, ja, befürchtet wurde.
Ja, und der BVB, Borussia Dortmund, lässt's mit neu entdeckter Mentalität aufhorchen. Da scheint es einen kleinen Sinneswandel gegeben zu haben. Die können jetzt auch Rückschläge offenbar drehen.
Dafür drehen in Sachen VAR wieder alle am Rad, denn der bleibt konstant undurchschaubar. Wir stellen gleich nach unserem Newsblog mal dem deutschen Schiri-Wesen dafür ein Armutszeugnis aus. Wir blicken auf die überaus erfolgreichen European Championships in München und auf die extrem ambitionierten Ziele der deutschen Leichtathletik dann ab heute nach dem WM-Desaster. Außerdem erklären wir, warum die deutschen Reiter nach einer historisch schwachen WM jetzt Gas geben müssen.
Und wir sagen schönen guten Morgen zu einer neuen Woche Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst, vom SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns auch in dieser Woche wieder freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Und damit haben wir dann auch unsere Schuldigkeit zum Einstieg hier getan. Gleich geht's weiter mit unserem Newsblog. Der wird immer aktualisiert im Laufe des Tages, wenn was Neues passiert. Also gerne mal wiederkommen und neu reinhören. Ihr kriegt immer frische News. Das ist ein, ja, Versprechen, kann man sagen.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Kommentar.
Was fahr denn da los am Wochenende in der Fußball-Bundesliga?
Ja, die Videobeweise, die haben schon wieder für Aufregung gesorgt und mal wieder gezeigt, auch 5 Jahre nach der Einführung hat der VAR immer noch ein Akzeptanzproblem und man hat so rein subjektiv, also ich zumindest das Gefühl, dieses Akzeptanzproblem, das wird immer größer.
Ja, ja, und auch die Unverständnis, ne, was da genau und wieder entschieden wird, aber gucken wir gleich nochmal drauf. Also gefühlt ist es jedenfalls so, eigentlich sollte man ja meinen, der VAR, den gibt's jetzt schon 5 Jahre, da sollte sich ja irgendwie auch jeder dran gewöhnt haben und er muss ein Teil des Spiels sein. Akzeptieren muss man ihn, er ist nun mal da und er wird einfach immer wieder ein Instrument sein und er wird mitentscheiden und er wird auch an entscheidenden, und das ist das Schlimme, an den entscheidenden Stellen ist er ja dann da, also an den entscheidenden Stellen. Und das kann eben auch mal ein paar Minuten dauern, ja, weil verschiedene Perspektiven ausgewertet werden, wie jetzt am Wochenende, haben wir es ja gesehen, Hertha gegen Frankfurt in der Schlussphase.
Ja, da musste ja geklärt werden, ob es Elfmeter für Frankfurt geben sollte oder nicht, als Raphael Boré in der 89. Minute dann den Ball an Torhüter Oliver Christensen von Hertha vorbeigelegt hatte und der Torhüter ihn dann mit der Hand leicht am Sprunggelenk berührte. Ja, und Boré dann stürzte.
Ja, ohne den VAR hat man da früher ganz klar gesagt, das war ein Elfmeter, glaube ich jedenfalls. Aber es war eine diskutable Szene. Ja. Ich finde es ja gut, dass die dann auch sorgfältig gecheckt wurde. Es ist eine entscheidende Szene in diesem Spiel und ich kann die Argumentation von Schiri Willenborg ja auch nachvollziehen. Ja. Also zuerst hat er Elfmeter gepfiffen. Das ist diese Impulshandlung, wenn ein Torwart zum Ball geht und den Fuß trifft. Und so hat es ja auch ausgesehen, klar. Ja. Nach einem genauen Studium der Zeitlupe hat er das Ganze dann zurückgenommen. Die Begründung wertete er dann als Streifen, das nicht ursächlich für das Fallen des Spielers war.
Ja, 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 gut. Also er hat es so gesehen, er hat es so entschieden. Ich muss auch sagen, ich habe auch lange überlegt, was da jetzt wirklich war. Das Touchieren, dass er fiel oder fiel er anders. Er fiel auch irgendwie komisch. Also es war schon etwas, was man überprüfen musste, glaube ich. Absolut. Ob ich jetzt zur gleichen Schlussfolgerung am Ende gekommen bin, ich weiß es nicht. Aber das Problem ist ja auch ein anderes. Nämlich, dass dieses Eingreifen ja nicht wirklich einheitlich und nachvollziehbar geregelt ist. Mal wird es überprüft, wie in diesem Fall. Im anderen Spiel wird es eben nicht überprüft. Mal beharrt ein Schiri auf seiner ersten Entscheidung, sagt, ich habe das so gesehen, so bleibt's. Und mal lässt er sich dann overrulen vom VAR. Also das ist ja das ganz große Problem mit dem VAR, dass in diesen 5 Jahren es nicht geschafft wurde, mal sowas wie eine einheitliche Linie beim Eingreifen herzustellen.
Ja, wir haben im Eingang ja auch schon den BVB angesprochen. Ne? Jetzt wissen wir auch, dass das 3:1 eigentlich ein Abseitstor war und man hätte es zumindest überprüfen können. Aber da wurde zum Beispiel überhaupt nicht eingegriffen, überhaupt nicht drauf geguckt. Also auch irgendwie suspekt. Also du hast völlig recht, es kommt einfach noch dazu, dass es so aussieht, als würde der VAR einfach eine Kompetenz auch überschreiten. Ne? Das kritisieren ja auch viele Trainer, viele Manager, viele Spieler, die sagen, VAR ist nicht mehr nur ein Assistent, der in die Szenen eingreift, oft klare, die dann auch klare Fehlentscheidungen sind, wie gerade auch angesprochen, sondern eher so ein Oberschiedsrichter, ne, der am Ende dann entscheidet, ob das Foul war oder ob es nicht war, ob es Tor war oder nicht, ob es rot war oder nicht.
Ja, also der VAR wird wirklich als Institution wahrgenommen, die Autorität des Schiris auf dem Platz untergräbt und der er sich dann unterwirft, auch manchmal willentlich unterwirft, um vielleicht dann auch den Ärger nicht abzukriegen. Denn eigentlich hat er ja die Entscheidungshoheit, der Mann auf dem Platz, und der VAR soll ja nur helfen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Und dann muss ich sagen, fehlt mir auch noch so eine kurze Erklärung. Warum wurde denn so entschieden? Was haben die denn da überhaupt gesehen? Was haben die überprüft? Und warum haben sie dann anhand des Studiums der Bilder genau die Entscheidung getroffen, die sie getroffen haben?
Ja, eine klare Linie, ne? Also die scheint es da einfach nicht zu geben, um mehr Transparenz. Ja, auch wäre da natürlich auch wünschenswert. Vielleicht, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht ja wie im Football, ne? Der Schiri stellt sich da auf das Feld und gibt eine ganz kurze Beurteilung der Situation. Also sagt, warum er dieses Urteil so getroffen hat, was genau der Fehler war, eine schnelle Ansage und los geht's. Ja, und weiter geht's im Spiel.
Ich fürchte, das würde auch die hitzigen Diskussionen im Nachhinein nicht stoppen, aber es wäre zumindest mal erklärbar. Man hätte sofort, wüsste sofort, auf welcher Basis er entschieden hätte. Dieses ganze Rumgerate auch der Kommentatoren würde dann vielleicht dann auch mal aufhören, aber naja, gut, also dieser Findungsprozess in Sachen VAR, auch nach 5 Jahren, ist immer noch nicht abgeschlossen und das ist ja der Grund, warum wir hier immer noch diskutieren, und das ist das eigentliche Problem, dass da diese Findung noch nicht erfolgt ist. Und unterm Strich würde ich sagen, ist das leider ein Armutszeugnis für die deutsche Schiedsrichtergilde.
Stand jetzt aktuell.
Kommen wir mal zu den European Championships, ein bisschen erfreulicher in München. Die sind ja bisher, kann man sagen, ziemlicher Erfolg.
Ja, ja, also tolles Wetter, aber viel wichtiger, toller Sport. Die Zuschauer strömen in Massen in die Arenen und auf die zentralen Plätze eben dort, und die Ereignisse, denn es sind halt einfach dort auch wirklich, wirklich so ein Massenereignis. Die Ergebnisse stimmen noch dazu, auch aus deutscher Sicht. Stand jetzt die Kunstturnerinnen mit Elisabeth Seitz, mit Emma Malewski zum Beispiel, die holten Gold. Dann haben wir im Mannschaftswettbewerb Bronze, auch das erste Mal überhaupt bei Europameisterschaften, und dann vor allem eben auch beim Bahnrad, ne? Also das haben wir uns vorher ja schon so ein bisschen gedacht. Also da fahren die Deutschen wieder alle in Grund und Boden.
Ja, und jetzt kommt die Leichtathletik. Und da haben die Deutschen nach der miesen WM, dem historisch schlechten Ergebnis, natürlich einiges gut zu machen, auch wenn Sprinterin Gina Lückenkämper ja diese Kritik, die da aufbrandete, teilweise als ziemlich unberechtigt zurückweist.
Die haben alle hart dafür gearbeitet, die haben sich alle den Arsch dafür aufgerissen, um bei dieser Weltmeisterschaft an den Start zu gehen. Und deswegen tue ich mich mit der Kritik an der Stelle an den Athleten teilweise ein bisschen schwer, weil die Kritik an vielen Stellen für mich nicht wirklich vernünftige Kritik war, sondern es war an vielen Stellen schlichtweg beleidigend und respektlos. Wenn da von schwachem Fleisch gesprochen wird, dann ist das keine Kritik mehr am Athleten, dann ist das respektlos.
Naja, beleidigend sollte es natürlich nicht werden, aber ich muss sagen, berechtigte Kritik äußern sollte und muss schon erlaubt sein. Und einige Leistungen da bei der WM in Eugene, die waren schon wirklich nicht gut. Aber jetzt gibt's ja die Chance, sich komplett zu rehabilitieren. Und der DLV, der hat sich ja auch große Ziele gesetzt. Also ein zweistelliges Medaillenergebnis, darüber haben sie schon fabuliert.
Ja, also in Berlin vor 4 Jahren, da hat das geklappt, ne? 2018, da gab's 19 Medaillen, darunter 6 EM-Titel. Ist das realistisch? Ist das wieder zu erwarten?
Nein, also würde ich nicht sagen. Zumindest dürfte das schon sehr, sehr schwer werden, da wieder ranzukommen. Weil gut, man muss sagen, die Konkurrenz ist im Vergleich zur WM natürlich schwächer. Es sind ja bei der EM keine Athletinnen und Athleten aus den USA oder aus Afrika dabei. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber dass jetzt alle, die bei der WM letztlich ja doch recht schwach waren, auf einmal durchstarten, das ist jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Denn woher sollen solche Leistungsexplosionen kommen? Es war ja nicht nur die Platzierung, die zum Teil nicht stimmte. Das waren ja auch die Zeiten, das war die Punktzahl. Also da kam ja einiges dann, was eben nicht dem entsprach, was die Damen und Herren da eigentlich leisten können. Und jetzt ist die WM noch nicht so lange her. Deshalb, wenn da jetzt eine Leistungsexplosion käme, ich wüsste jetzt erstmal nicht woher, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Naja, es fehlen ja auch wieder einige Leistungsträger, ne? Ja. Johannes Vetter zum Beispiel, Christine Hussong im Speerwurf sind verletzt, Gesa Felicitas Krause über 3000 Meter Hindernis ist nicht dabei, Rio-Olympiasieger Thomas Röhler im Speerwurf ja auch zuletzt völlig außer Form.
Ja, eben. Immerhin ist Malaika Mihambo nach ihrer Corona-Erkrankung so weit wieder fit, dass sie zumindest dabei ist, aber sie ist eben noch nicht wieder bei 100%. Sie sagt zwar trotzdem, 7 Meter sollten trotzdem drin sein, was dann nachher diese Weite dann im Weitsprung wert sein würde. Naja, das muss man dann aber auch erstmal sehen.
Was denkst du, wer wären andere Medaillenkandidaten aus Deutschland?
Neben Jambo, ja. Also die Stabhochspringer, Bokanda, Lita Beere und Oleg Zernikel zum Beispiel, Laufass Konstanze Klosterhalfen, Diskuswerferin Christine Pudenz oder Zehnkämpfer Niklas Kaul, also den traue ich schon was zu. Marathonläufer Amanal Petros, der hat auch durchaus Chancen auf Medaillen. Und dann Gina Lückenkämper im Sprint, vor allem natürlich mit der WM-Bronzestart.
Petros und Kaul könnten dergleichen Ausrufezeichen setzen. Lückenkämper und Mihambo sind dann ab Dienstag gefordert.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute ist der 15. August, soweit so gut. Aber das ist ein Tag, der für Martin Keimer, den deutschen Golfprofi, wohl der wichtigste in seiner Karriere ist.
Genau, 2010, da gewann er nämlich am 15. August seinen ersten von zwei Major-Titeln und er ist Stand jetzt bis heute neben Bernhard Langer der einzige Deutsche, dem das überhaupt gelang.
Ja, Keimer gewann heute vor 12 Jahren das PGA Championship in Whistling Straits und hat dabei eine unheimliche Nervenstärke bewiesen.
Ja, das war wirklich unheimlich eng da auf der Schlussrunde. Unglaublich spannend, denn er musste ja nach den 4 Runden zusammen mit Bubba Watson noch ins Stechen über 3 Löcher. Watson, der hatte dann das erste Loch gewonnen. Keimer konnte am 2. ausgleichen, jeweils mit Birdie. Und am 3., ja, da hatten beide dann große Probleme. Aber Keimer war letztlich dann der coolere von beiden, hat das Turnier dann mit einem Bogey an diesem Schlussloch gewonnen, weil Watson einmal mehr Putts den Double Bogey kassiert.
Hat quasi den Wurm gemacht, ne, mit einem Double Bogey. Das kann ja, kann den Besten passieren, muss man sagen. Ja, aber Keimer startete danach dann auch durch, ne, gewann mit Europa den Ryder Cup, wurde erstmals Nummer 1 der Weltrangliste, blieb ganze 8 Wochen an der Spitze und er gewann 2014 dann auch noch ein zweites Major. Die US Open.
Genau, aber das ist auch Stand jetzt bis heute sein letzter Titel überhaupt auf einer der großen Touren gewesen. Die Karriere kam danach doch mehr oder weniger in Stocken. Ja, und jetzt ist er auf die aus vielen Gründen sehr fragwürdige Lift-Tour gewechselt. Dafür hat er auch viel Kritik gekriegt, zu Recht, auch an dieser Stelle übrigens. Und ob er da jetzt seine Siegdürre beenden wird, das bleibt jetzt auch erstmal abzuwarten. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch erstmal fraglich. Aber was auf gar nicht fraglich ist, ist, der wird gut verdient. Das auf jeden Fall. Also damit hätte er dann theoretisch schon mal alles richtig gemacht.
Analyse.
Jetzt haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für die deutschen Reiter nach der WM in Herning.
Ja, fangen wir mal mit der guten Nachricht an. In 3 olympischen und paralympischen Disziplinen haben Deutsche die Qualifikation für Olympia 2024 schon mal sicher.
Dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich gut. Aber schlecht ist die Ausbeute aus deutscher Sicht bei der Weltmeisterschaft. Sie ist historisch schlecht. Die schlechteste WM-Bilanz, hört, seit 1965.
Ja, Bronze mit der Dressur-Equipe im Vergleich zu früheren Jahren, ziemlich bescheidene Ausbeute, eine Medaille.
Na, wie kommt das? Was ist denn da los?
Ja gut, das Abschneiden hat natürlich Gründe und gleich mehrere. Also da ist ein Umbruch im Team, nötiger Neuaufbau. Das ist vielleicht der wichtigste Grund sogar. Gucken wir mal auf das Dressurteam. Also Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl war gar nicht dabei. Die ist jetzt gerade vor ein paar Tagen nämlich zum 2. Mal Mutter geworden. Tochter Ella kam auf die Welt. Glückwunsch von dieser Stelle. Also die war er natürlich nicht mit dabei. Genauso die zweimalige Mannschaftsweltmeisterin Dorothee Schneider, die fehlte auch. Dafür 4 unerfahrene EM-Pferde im Kader, also die Pferde, hatten noch keine WM-Luft geschnuppert. Das ist für die Tiere dann auch schon wichtig, mal diese Wettkampfatmosphäre einfach zu haben, kannten die nicht. Von daher, diese Bronzemedaille ist schon, ja, schon eine wirklich gute Ausbeute. Vielmehr wäre auch nicht realistisch gewesen, aber ich muss ja sagen, mit Blick auf Olympia 2024, wenn man das jetzt mal wertet, dann macht das zumindest Hoffnung. Denn wenn diese Pferde sich in diesen 2 Jahren weiterentwickeln, dann kann da am Ende was kommen.
Kommen bis Paris denn vielleicht neben talentierten Pferden, von denen wir gerade gesprochen haben, auch noch talentierte Reiterinnen und Reiter nach, in der Dressur zum Beispiel?
Ja, das wohl eher nicht. Also Dr. Dennis Peiler, das ist der Geschäftsführer der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, der wurde darauf vom SID auch angesprochen und dann hat er nur gemeint, ja, man wolle 2023 bei der EM vielleicht mal dem Nachwuchs eine Chance geben, aber als er dann auf mögliche Namen angesprochen wurde, ja, da fiel ihm dann nicht viel ein. Da fiel ihm dann vor allen Dingen die altbekannten Namen ein, also Bredow-Werndl, Wert, Schneider oder eben auch Benny Werndl. Also die werden es dann wohl auch 2024 wohl wieder richten müssen und ich denke auch mal richten können, weil wenn die ein richtiges Pferd unterm Hintern haben, die wissen ja schon, was geht. Isabel Wert ja vor allen Dingen bei Olympia, ne? Wissen wir alle.
Na, selbstverständlich. Also das ist ja natürlich, auf die kann man sozusagen immer setzen. Aber wie ist es denn beim Springreiten? Das ist ja eine ganz andere Situation. Ja, ist ja viel weniger planbar, viel weniger prognostizierbar. Also da kann natürlich jeder kleinste Fehler alles sofort verändern.
Ja, das stimmt. Mal fällt die Stange, mal fällt ein Reiter. Auch das hat mit Können dann nicht unbedingt was zu tun, haben wir alle schon gesehen. Das passiert tatsächlich auch den Besten. Ja, und beste und gute Leute haben wir natürlich in Deutschland. Ne? Gute Trainer, gute Reiter, noch bessere Pferde. Also da mangelt es gerade im Springbereich definitiv nicht. Chakaria mit André Thieme, Stargold und Markus Ening, Ben von Gerrit Nieberg oder Killer Queen mit Daniel Deuser. Da sind nur mal ein paar Namen. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, der sich mit Sport so ein bisschen auseinandersetzt. Das sind Weltklasse-Pferde, aber auch die sind eben vor kleinen Fehlern nicht gefeit. Die Stange fällt auch bei denen. Das ist, du hast es gesagt, nicht wirklich planbar, aber auch wie in der Dressur gilt. Also da, auch da müssen die Deutschen trotzdem Gas geben, damit sie eben dann das Risiko möglichst minimieren.
Ja, und wie wir jetzt gerade gesehen haben, ne, auch Chakaria kann mal den Reiter abwerfen. Es passiert wirklich tatsächlich auch den Besten. Ja, und wie ist die Situation in der Vielseitigkeit? Na, wie es da aussieht, das können wir erst Mitte September wirklich clever einschätzen. Nach der WM in Rom, 14. bis 18. September, geht's da um Medaillen und dann sind wir auf jeden Fall schlauer über den Stand jetzt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Heute ist der 5. Tag der European Championships in München. Wir haben es ja schon gesagt, die Leichtathleten starten und Marathon, Kugelstoßen sowie über 10.000 Meter, den Lauf der Frauen, geht's jetzt schon um Medaillen.
Aber auf die haben die Deutschen heute da in der Leichtathletik noch nicht so große Chancen. Da geht's eher im Bahnradsport wieder zur Sache, unter anderem im Sprinterfrauen.
Ja, und vielleicht im Schwimmen in Rom. Olympiasieger Florian Wellbrock startet verspätet in die Europameisterschaft, hat ja wegen Trainingsrückstands nach seiner Corona-Infektion auf den Start über 800 Meter Freistil verzichtet. Heute geht er dann im Vorlauf über 1500 Meter ins Wasser.
Und Wasserspringerin Tina Punzel, die geht auch ins Wasser, die große deutsche Medaillenhoffnung, die hüpft heute mit dem Mixteam vom Brett.
Ach ja, auch hüpfen ist genau das Stichwort. Machen wir auch, ne? Wir hüpfen morgen früh wieder rechtzeitig aus dem Bett, damit wir spätestens um 7.07 Uhr wieder für euch hier am Podcast-Mikrofon sitzen können und ihr uns dann hören könnt im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis dahin Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.